Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Oktoberausgabe 2006 des rechtshistorischen Podcasts an der Universität Trier. In dieser Ausgabe wollen wir uns mit dem heiligen Ivo Ellery von Caermarthen beschäftigen, der womöglich kein großer Rechtslehrer oder Anwender war, dessen Bedeutung aber in seiner Funktion als Schutzpatron aller Juristen zu suchen ist. Zuletzt wurde in Trier anlässlich seines 700. Todestages am 19. Mai 2003 an ihn erinnert. Für die Trierer Juristenfakultät ist das Gedenken an den heiligen Ivo von großer Bedeutung, zumal er noch heute auf dem Fakultätssiegel abgebildet ist. Zu diesem Gedenken werden wir uns mit seiner Lebensgeschichte beschäftigen. Daraufhin folgt die Beschreibung seiner Heiligsprechung, um abschließend auf seine Bedeutung als Heiliger der Juristenfakultäten an den mittelalterlichen Universitäten einzugehen. Nicht der Heiligenkult um den heiligen Ivo steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern die Vorbildfunktion, die das Leben des Ivo Ellery für viele Generationen von Juristen hatte. Grundlage für den folgenden Lebensbericht sind die Arbeiten von Annette Rieck und Peter Krause.
Betrachten wir zunächst das Leben des heiligen Ivo. Die Geburt von Ivo, bretonisch auch Erwan genannt, wird auf den 17. Oktober um das Jahr 1250 datiert. Geboren wurde er auf dem Adelssitz seiner Eltern in Caermarthen in der Nähe von Saint-Brieuc in der Diözese Minitrigier. Historisch gesichert ist aber nur sein Geburtsort in der Bretagne. Das Geburtsjahr hingegen ist nicht bekannt, wird aber auf die Zeit zwischen 1247 und 1253 angesetzt. Mit Alain de la Roche-Huon, der Ivo 15 Jahre persönlich gekannt hat, wird traditionell das Jahr 1253 als Geburtsjahr angenommen. Seine Lebensstationen lassen sich über Paris, Orléans, Rennes und Trestet verfolgen. Später kehrte er in seine Heimat zurück, wo er in Tréguier als Kirchenjurist lebte und später in Luanec eine Pfarrstelle übernahm. Sein Lebensende wird auf den 19. Mai 1303 in seinem Geburtsort Caermarthen datiert. Noch heute wird am 19. Mai in der Bretagne an den heiligen Ivo, der auch der Schutzheilige dieser Region ist, mit einem Feiertag erinnert. Am 19. Mai 1347 wurde er von Papst Clemens IV. In Avignon heiliggesprochen. An der historischen Existenz des heiligen Ivo Ellery besteht heute kein Zweifel. Obwohl es Unklarheiten über seine Lebensdaten im Einzelnen gibt, ist sein Leben aufs Genaueste nach seinem Tode dokumentiert. Das einzige überlieferte Selbstdokument ist sein Testament, das jedoch keine persönlichen Angaben enthält. Die wichtigste Quelle zu seinem Leben sind damit die Kanonisierungsprotokolle.
Aus den Vernehmungen anlässlich seiner Heiligsprechung erfahren wir auch Details aus seiner Kindheit und Jugend. Ivo Ellery stammt aus einer in der Bretagne ansässigen adligen Familie. Seiner elterlichen Herkunft entsprechend war ihm eine Karriere im bretonischen Ritterstand vorherbestimmt. Jedoch besaß er schon seit frühester Kindheit eine ausgeprägte Begabung und ein Interesse für die Wissenschaften. Dementsprechend ließ seine Mutter ihn schon früh von dem Lehrer Jean de la Vieuville in den Elementarfächern und insbesondere im Lateinischen unterrichten. La Vieuville berichtet in den Kanonisierungsakten zudem, dass Ivo die Berufung für den Kirchendienst schon in die Wiege gelegt worden sei. Ivos Mutter sei bereits während der Schwangerschaft im Traum vorhergesagt worden, dass ihr Sohn einstmal als Heiliger verehrt werde. Hieraus mag sich letztlich auch die Namensgebung erklären. Der Name Ivo ist ein im 13. Jahrhundert in der Bretagne geläufiger Jungenname, der sich auf den wesentlich älteren bretonischen Missionsheiligen Ivi zurückführen lässt. Im 7. Jahrhundert kam dieser aus Südwestengland in die Bretagne, um dort als asketischer Eremit und Wunderheiler zu leben. Es kann angenommen werden, dass seine Eltern mit der Namenswahl das Leben des jungen Ivo im Sinne der Prophezeiung beeinflussen wollten.
Seine Ausbildung richtete sich aber zunächst auf die weltlichen Wissenschaften. Im Jahre 1261 verließ er seinem Lehrer de la Vieuville folgend die heimatliche Bretagne und begann seine Studien der Artes Liberales in Paris, die er 1267 mit dem Titel eines Baccalaureat abschloss. Möglicherweise ist er zu dieser Zeit auf Thomas von Aquin und Bonaventura, die sich damals in Paris aufgehalten haben, getroffen. Unmittelbare Zeugnisse gibt es hierüber jedoch nicht. Nach seinem Abschluss der Artes Liberales entschied er sich für eine Laufbahn als Jurist. Er lernte zunächst weiterhin in Paris kanonisches Recht. Es kann nicht mit Bestimmtheit angenommen werden, ob er zu diesem Zeitpunkt auch Theologie studierte. Denn zumindest spricht sein Lebenslauf dagegen, dass er ein geistliches Amt anvisierte. Da in Paris aufgrund des päpstlichen Verbotes in der Konstitution Super Specula von Papst Honorius III. Seit dem Jahre 1219 kein weltliches Recht unterrichtet werden durfte, wechselte er von 1271 bis 1273 an die Universität in Orléans. Was er in den Folgejahren gemacht hat, ist nicht bekannt. Erst für die Zeit von 1277 bis 1279-80 ist bekannt, dass er wieder nach Orléans zurückkehrte. Insbesondere weiß man nicht, ob er in Paris oder in Orléans einen Abschluss als Doctor Decretorum bzw. Doctor Legum erreicht hat. Da er aber seit 1278 an der Universität in Orléans als Rechtslehrer geführt wird, ist es wahrscheinlich, dass er dort wenigstens den Titel eines Lizenziaten der Rechte erreicht hat. Viel wurde darüber spekuliert, welche Bedeutung der Wechsel für sein Studium des weltlichen Rechts nach Orléans hat. Zumindest kann angenommen werden, dass der mittlerweile mindestens 30 Jahre alte Ivo Zweifel über seine Berufung zum Juristen oder Theologen hatte. Seine bestehenden Zweifel, oder wie Annette Rieck es ausdrückt, seine mangelnde nach außen gerichtete Zielstrebigkeit und Konsequenz sowie der fehlende Ehrgeiz, Karriere zu machen, scheinen auch seinen beruflichen Werdegang später bestimmt zu haben.
Im Laufe des Jahres 1278, nach seiner Rückkehr in die Bretagne, tritt Ivo zunächst eine Stelle als Offizial an, einen Richter am geistlichen Gericht des Archidiakons von Rennes, Maurice. Er verlässt Rennes aber bereits 1284, um in seinem Geburtsort Caumartin als Berater des Bischofs von Trégies, Alain Lebrun, um wiederum als Richter am dortigen geistlichen Gericht tätig zu sein. Von Alain Lebrun wird er schließlich, auch wenn widerstrebend, zum Priester geweiht und erhielt die Pfarrei in Trestré. Genaueres aus dieser Zeit ist uns letztlich aber ebenso wenig bekannt wie aus seiner Studentenzeit. Die Kanonisierungsakten berichten für beide Lebensphasen zwar von seiner asketischen und frommen Lebensweise. Im Einzelnen dokumentieren die Protokolle aber nur floskelartige Aussagen, deren Gehalt durchaus bezweifelt, aber auch nicht widerlegt werden kann.
Ein Wandel in Ivos Leben kann erst mit dem Wechsel seiner Pfarrei von Trestré nach Louarnec konstatiert werden. Welche Gründe diesen Wechsel veranlasst haben, lassen sich nicht sicher nennen. Jedoch liegt die neue Pfarrei in geografischer Nähe, sodass er sie auch betreuen konnte. Während Ivo seine Pfarrei in Trestré noch als bloße Pfründe wahrzunehmen scheint, beginnt er in Louarnec zu predigen. Die Kanonisierungsprotokolle berichten, dass dies zunächst noch in den Kleidern eines Aristokraten, Offizials und Pfarrherrn stattfindet, dass er aber bald sein Gewand gegen eine Art Mönchsgewand austauscht. 1298 gibt er sogar das Amt des Offizials auf, um seine verbleibenden 5 Lebensjahre ausschließlich dem Priesteramt zu widmen. In einer späteren Ivo-Rede aus dem Jahre 1732 an der Prager Juristenfakultät heißt es:
Verum enim veroque inexpectata metamorphosis percellit oculus. Surgit de tribunali Ivo, lancem deponet fasces abjecit, sedere ultra pro tribunali renuit, judicis personam exuit. Aber welche unerwartete Verwandlung erschüttert die Augen. Ivo erhebt sich vom Richterstuhl, legt die Waagschale aus der Hand, wirft das Amtszeichen fort, weigert sich, dem Gericht weiterhin vorzusitzen und streift die Rolle des Richters ab.
Auch die Beschreibungen seines Lebenswandels in den Protokollen der Heiligsprechung nehmen nun mehr Gestalt an. Gelobt wird seine Freigebigkeit gegenüber Armen, Witwen und Waisen. Er soll zudem regelmäßig gefastet, ein Untergewand aus Ziegenhaar getragen und sein Bettlager aus knotigen Zweigen mit einem Buch oder Stein als Kopfkissen versehen haben. Betont wird, dass er einem verarmten Ehepaar mit 4 Kindern für 11 Jahre Unterkunft geboten habe. Alle Protokolle berichten von seiner vorbildlichen Lebensführung, seiner Frömmigkeit und seiner Bereitschaft zur Hilfeleistung bis zur Selbstaufopferung. So soll er neben seinem Pfarramt auch ein privates Armenhaus unterhalten haben. Erwiesen unwahr ist dagegen die Behauptung, Ivo sei zu dieser Zeit dem Franziskanerorden beigetreten.
Ebenso berichten die Protokolle auch über seine Wundertätigkeit, die sogar Krankenheilung und Toten-Erweckung beinhaltet. Hierauf im Einzelnen einzugehen, erübrigt sich, da sie vollständig den Anforderungen des kanonischen Rechts entsprechen. Bemerkenswert sind aber 2 Taten seiner Wundertätigkeit, die kaum auf einen übernatürlichen Charakter seines Wirkens schließen lassen. Beim französischen Investiturstreit hat sich Ivo gegen den französischen König gestellt und sich dabei großen Gefahren ausgesetzt. Dieser Einsatz für die kirchlichen Freiheiten ist für sich genommen sehr bemerkenswert. Jedoch kann es kaum als ein christliches Mysterium angesehen werden. Ein weiteres Beispiel für seine Taten, welches bei der Kanonisierung besondere Erwähnung gefunden hat, ist Ivos unermüdlicher Einsatz für eine friedliche Streitbeilegung vor Gericht. Bei einem Zerwürfnis zwischen Raoul Potier und seinen Verwandten wollten sich beide Seiten auf eine versöhnliche Streitbeilegung nicht einlassen. Daraufhin kündigte Ivo an, dass er eine Messe feiern wolle, damit die beiden Streitparteien doch mit Gottes Hilfe zueinander finden mögen. Und tatsächlich sollen sich die Familienmitglieder nach den Gebeten auf den Schlichterspruch eingelassen haben. Dieses Beispiel wird bei seiner Heiligsprechung als besonderes Beispiel der Durchdringung seiner richterlichen Arbeit durch christliche Werte und dem Bemühen um Justitia, Concordia und Pax aufgeführt.
Mit der Erwähnung dieser beiden letzten Wundertaten ist auch die Bedeutung des heiligen Ivo Ellori von Carmartin für die Juristen angesprochen. Beim Kanonisierungsprozess erlangt seine juristische Tätigkeit keine weiter große Bedeutung. Nur am Rande werden die juristischen Leistungen des Ivo von seinem ehemaligen Lehrer in Paris, Quérot, hervorgehoben. Er weiß zu berichten.
Pro pauperis, viduis, orphanis, ceterisque miserabilibus personis gratis postulabat, et ipsorum causas forvebat, et ad eorum defensionem se offerebat, etiam non rogatus, unde pauperum et miserabilium personarum advocatus communita vocatur. Für Arme, Witwen, Waisen und andere erbarmenswerte Personen trat er unentgeltlich vor Gericht, machte sich ihre Rechte zu eigen und bot sich, auch ungefragt, zu deren Verteidigung an. Um dessen Willen nannte man ihn auch Anwalt der armen und erbarmenswerten Personen.
Der Lehrer berichtet hier aus einem fast 30-jährigen Rückblick und letztlich auch nur nach dem Hörensagen, da Quérot zu dieser Zeit schon in Paris gelebt und gelehrt hat. Dennoch beschreibt er die allgemeine Wahrnehmung, die das Volk von den Bretonen hatte. Auch wenn die Beschreibung des Wissenschaftlers in vielen Punkten den Anforderungen entspricht, die Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae für ein sittenhaftes Leben aufstellt, kann zumindest spätestens seit der Zeit in Luanec angenommen werden, dass Ivo Ellori selbst seine Lebensweise an diese Anforderungen von Thomas von Aquin ausgerichtet hat. Dabei hat der Ruf als Advocatus Pauperum et Personarum Miserabilium seine Beliebtheit beim Volk begründet. Die Vereinigung von juristischer und christlicher Lebensführung in einer Person fand überall Anerkennung. Inwieweit sein Leben tatsächlich diesem gezeichneten Ideal entsprach, kann wohl nicht endgültig entschieden werden.
Dennoch ist diese Zeichnung seines Lebenswandels, der durch das Zusammenspiel von Christlichkeit und Arbeit geprägt ist, die Grundlage für die Nachwirkung seines Lebens. Bald nach seiner Heiligsprechung im Jahre 1347 wurde Ivo von Carmartin Schutzpatron der Bretagne. Dort wird heute noch sein Todestag, der 19. Mai, mit Umzügen gefeiert. Für die Frage seiner Bedeutung für die Juristerei bedarf es aber eines Blickes auf den Ivo-Kult, der in den juristischen Fakultäten Europas im 16., 17. und 18. Jahrhundert aufkam. Noch dauerte es fast 200 Jahre, bis sich eine sittliche Ausrichtung am Advocatus Pauperum als Idealbild für das Leben eines Juristen an den juristischen Fakultäten etabliert hatte. Die erste Lobrede auf den heiligen Ivo geht auf das Jahr 1498 in Basel zurück. Sie wurde vom Professor beider Rechte und der Poesie Sebastian Brandt gehalten, der als Autor des Narrenschiffs bekannt ist. In späterer Zeit sind Lobreden auch noch für die Juristenfakultäten in Budapest, Freiburg im Breisgau, Ingolstadt, Innsbruck, Leuven, Salzburg, Wien und vielen anderen Universitäten in ganz Europa bekannt. Alle betonen die Misericordia, die Barmherzigkeit, an die sich der Lebenswandel jedes Juristen auszurichten habe. Der Richter hat stets auf eine gütliche Streitbeendigung hinzuwirken und schnell sowie ohne Ansehung der Person zu entscheiden. Ein Anwalt darf keine ungerechte Sache unterstützen und hat sich stets selbstlos und klug bei der Rechtsberatung und Prozessvertretung auch von persone miserabilis zu verhalten. Aber auch in der praktischen Jurisprudenz späterer Jahrhunderte findet sich seine Nachwirkung. Überliefert ist die Formel, die Ivo verwendet haben soll, um auf die Bezahlung seines Anwaltsgehalts zu verzichten.
Ego adiabo te pro deo.
Dies entspricht der späteren Bezeichnung des Armenrechtsverfahrens in Belgien und den Niederlanden als pro deo. Ein Lohn erhält der Anwalt nur von Gott. Zwar ist diese Formel schon älteren Datums und wurde von Ivo selbst nur übernommen, jedoch bleibt sie auch noch heute mit dem Namen des heiligen Ivo Ellori verbunden. Gerade sein eigener Lebenswandel bietet ein ideales Beispiel für die mit dem Armenrechtsverfahren verbundenen Prinzipien.
Zum Schluss möchten wir noch eine abschließende Bewertung des Lebens und des Wirkens des Ivo Ellory von Caumartin versuchen. Tatsächlich sind aus seinem Leben viele Aspekte nicht bekannt bzw. historisch ungesichert. Dennoch kann festgehalten werden, dass sein Leben auch heute noch ein Beispiel für das Wirken eines Juristen sein kann. Es ist auch dieses Leben, welches den Hilfsbedürftigen gewidmet war, was uns in späterer Zeit in Erinnerung bleibt. Die Selbstlosigkeit, die ihm gerade auch für seine Juristentätigkeit nachgesagt wird, kann auch heute noch in vielen Aspekten als Beispiel dienen. Welche Bedeutung diesem Vorbild für die Juristenzunft zukommt, kann am besten mit dem bekannten Pilgerlied zum Ausdruck gebracht werden.
Sanctus Ivo erat Brito, Advocato et non ladro, res miranda populo. Der heilige Ivo war Breton und Jurist und doch kein Dieb, was das Volk in Erstaunen versetzte.
Für Ihre Aufmerksamkeit danken Lena Fördner, Christian Wagner und Sergio Fortunato. Wir hoffen, Sie auch nächsten Monat bei unserem rechtshistorischen Podcast begrüßen zu dürfen.